Markus Gabriel. Warum es die Welt nicht gibt. Können wir unseren Augen trauen? Ist die Welt, wie wir sie sehen, oder ist sie doch nur leerer Schein? Haben wir mit den Naturwissenschaften den heiligen Gral der Erkenntnis gefunden, mit dem wir die letzten Geheimnisse des Universums enträtseln können? All diese Fragen gehören seit Jahrtausenden zu den Schwergewichten der Philosophie. Mit dem neuen Realismus gibt es eine aktuelle Strömung in der Philosophie, die eine ganz neue Perspektive einnimmt und es wagt, die Fragen zu beantworten. Aller Schein ist real, doch die Welt existiert nicht. Was hinter diesen rätselhaften Worten steckt, erklären wir dir in den folgenden Blinks. Blink Nummer 1. Die Welt ist nicht das Universum. Es gibt viele Arten, sich große Fragen zu stellen. Was ist die Welt? Was ist der Mensch? Was ist das Sein? Was ist das Universum? Wir versuchen mal, uns den Antworten auf diese Fragen zu nähern. Vom Universum spricht man in unserer Zeit häufig, wenn man sich auf das Allumfassende beziehen möchte. Man meint dann schlichtweg das große Ganze, alles zusammen. Genau betrachtet fehlt im Universum aber so einiges. Schauen wir uns das genauer an. Wenn wir uns die Welt als das Universum vorstellen, assoziieren wir damit beispielsweise gigantische Galaxienhaufen, wie wir sie von den Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops kennen. In diese Aufnahmen könnten wir noch hineinzoomen bis zu den kleinsten physikalischen Teilchen. Und wenn wir alle diese Teilchen zusammennehmen, haben wir das Universum. Daran sieht man, dass das Universum Gegenstandsbereich der Physik ist. Ein Gegenstandsbereich umfasst außer den Dingen darin, also im Falle des Universums, Planeten, schwarze Löcher, Neutronen etc., auch die Regeln, wie diese zusammenhängen, zum Beispiel das Gravitationsgesetz. Der Gegenstandsbereich des Universums beinhaltet dementsprechend alles, worüber die Physik spricht und was man mit den Methoden der Physik untersuchen kann. Vieles bleibt dabei aber ausgeklammert. Ein Beispiel. Stelle dir mal kurz Einhörner in Polizeiuniform auf der Rückseite des Mondes vor. Zack, da sind sie. Gerade hast du an sie gedacht. Im Universum kommen sie allerdings nicht vor. Das heißt, so ganz umfasst das Universum also doch nicht alles. Irgendwo ist ein Haar in der Suppe unserer Konzepte. Und genau dafür gibt es die Philosophie. Wie die Einhörner werden auch Staaten, Traumwelten, Ereignisse, die nicht geschehen sind, sowie unsere Gedanken über all diese Dinge nicht im Begriff des Universums erfasst. Nichts davon wird von der Physik untersucht, trotzdem gehört all das auch zur Welt. Daran sehen wir, dass der Begriff Welt mehr umfasst als der Begriff Universum. Wenn sich jemand die Frage nach dem Sinn des Ganzen stellt und dabei an die kalten Weiten des Weltalls und schwingende Elementarteilchen denkt, ist es also nachvollziehbar, dass er sich irgendwie verloren und unbehaust fühlt. Und falls du dich gerade gefragt hast, ob die Einhörner wirklich existieren, nur weil du an sie gedacht hast, das findest du im nächsten Blink heraus. Blink Nummer 2. Existenz und Eigenschaften ergänzen sich. In unserer Aufzählung von Dingen, die nicht zum Universum gehören, haben wir einfach vorausgesetzt, dass auch sie existieren, wie die Einhörner im Staatsdienst. Aber es ist nicht verrückt, etwas irrealem Existenz zuzusprechen. Deshalb müssten wir an dieser Stelle tiefer graben und klären, was Existenz eigentlich ist. Wenn wir wieder von unserer guten alten Welt ausgehen, könnte man schlicht sagen, Existenz ist, zur Welt zu gehören. Bezogen auf ein Ding kann man diesen Satz interpretieren als: Die Existenz eines Dings besteht alleine darin, dass seine Eigenschaften zur Welt gehören. Denn die Welt ist das Ganze. Wenn ein Ding existiert, müssen seine Eigenschaften also zur Welt gehören, da die Welt sonst nicht das Ganze wäre. Nach dieser Schlussfolgerung stellt sich aber immer noch die Frage, in welchem Zusammenhang denn Existenz und Eigenschaften stehen. Dieser lässt sich so beschreiben. Die Existenz eines Dings ist nichts, was zu seinen Eigenschaften noch dazukommt. Stellen wir uns einen Hund namens Frodo vor. Frodos Eigenschaften sind, dass er vier Beine und schwarzes Fell hat, gerne baden geht und sich in seiner Hundehütte aufhält. Zu seinen Eigenschaften muss jedoch nicht noch das Hundsein selbst dazukommen, um ihn zu dem Hund zu machen, der er ist. Diese Tatsache wäre nur eine weitere Eigenschaft Frodos, die zu seinen sämtlichen Eigenschaften hinzukäme. Wenn aber noch eine Eigenschaft zu allen seinen Eigenschaften hinzukommen kann, wären es vorher nicht alle gewesen. Ein Widerspruch. Statt über die Existenz eines Dings zu sprechen, können wir also ebenso gut über die Eigenschaften des Dings sprechen. Und hier kommt wieder die Welt ins Spiel. Manchen Theorien zufolge, wie die des amerikanischen Philosophen Terence E. Horgan, ist die Welt nämlich der Gegenstand, der alle Eigenschaften umfasst. Sie ist der Supergegenstand. Wenn etwas existiert, würde das also bedeuten, dass es einige seiner Eigenschaften mit den Eigenschaften der Welt teilt, zum Beispiel die Eigenschaft, an dem Raumpunkt von Frodo in der Hundehütte schwarz und fellartig zu sein. Dieser Weltgegenstand kann von Raumpunkt zu Raumpunkt sehr verschieden sein. Hier fellartig, dort luftartig und so weiter. Deswegen nennt Horgan seine Welt auch ein Blobjekt, nach dem Science-Fiction-Klassiker Der Blob. Ein merkwürdiges Objekt ohne klare innere Struktur. Diese Analyse der Existenz mag zunächst plausibel klingen, doch bei genauerem Hinsehen ist sie nicht haltbar. Blank Nummer 3. Existieren heißt, in einem Sinnfeld zu erscheinen. Um sich über so etwas Abstraktes wie Existenz klar zu werden, ist es hilfreich, sich den Begriff genauer anzusehen. Woher kommt dieses Wort überhaupt? Das Wort existieren leitet sich ab vom lateinischen existere, was wörtlich übersetzt herausstehen bedeutet, also sich von einem Hintergrund absetzen. Absetzen kann sich etwas nur, wenn es sich mit mindestens einer seiner Eigenschaften vom Hintergrund unterscheidet. Der Hund Frodo etwa ist schwarz und nicht bunt wie seine Hundehütte. Da der Supergegenstand, das Blobjekt, aber definitionsgemäß alle Eigenschaften hat, gibt es keinen Hintergrund, vor dem es sich absetzen könnte. Der Supergegenstand kann in diesem Sinne also nicht existieren. Wenn etwas nur existieren kann, indem es sich von einem Hintergrund absetzt, bleibt die Frage, was sind diese Hintergründe, aus denen so unterschiedliche Dinge wie Gestein oder eben Einhörner hervortreten? Vorläufig könnte man sagen, existieren heißt, in einem bestimmten Gegenstandsbereich hervorzutreten. Physikalische Gegenstände kommen im Universum vor, das den Gegenstandsbereich der Physik bildet. Bücher, Möbel und Staubflusen kommen dagegen im Wohnzimmer vor, einem weiteren Gegenstandsbereich. Das Problem dabei ist, dass man bei einem Gegenstandsbereich immer fragen kann, wie viele Gegenstände kommen dort vor? Und alle diese Gegenstände sind, da greifbar, gut voneinander unterscheidbar. Auf diese Weise können jedoch schillernde und vage Dinge nicht erfasst werden, die aber dennoch existieren, zum Beispiel komplexe Emotionen. Deshalb sollten wir den Gegenstandsbereich mit dem Begriff Sinnfeld ersetzen. In einem Sinnfeld müssen die Dinge, die darin vorkommen, nicht zwingend zählbar sein. Im Sinnfeld Schulmathematik kommen zum Beispiel die Summen 2 plus 2 und 3 plus 1 vor. Betrachtet man die Schulmathematik dagegen als Gegenstandsbereich, kommt nur die Zahl 4 als einzelner Gegenstand vor, aber nicht verschiedene Erscheinungsweisen der 4 sowie 2 plus 2 und 3 plus 1. Der Logiker Gottlob Frege verwies Ende des 19. Jahrhunderts in seinem Aufsatz über Sinn und Bedeutung auf diese Erscheinungsweisen als Arten des Gegebenseins, oder kurz Sinn. Somit können wir Existenz also als eine Eigenschaft von Sinnfeldern verstehen, nämlich die, dass etwas in ihnen erscheint. Blink Nummer 4. Die Welt gibt es nicht. Existieren heißt also, in einem Sinnfeld zu erscheinen. Aber was, wenn uns Einhörner in unserem gedanklichen Sinnfeld erscheinen? Heißt das, dass sie wirklich existieren? Ja, genau das heißt es. Alles, was wir uns vorstellen können, was also in dem Sinnfeld unserer Fantasie erscheint, gibt es auch. Dabei gibt es nur eine einzige Ausnahme. Die Welt. Dass die Welt das Ganze ist, heißt, wenn etwas existiert, dann gehört es zur Welt. Und Sinnfelder existieren. Sie erscheinen also selbst wieder in einem Sinnfeld. So kommen im Sinnfeld dieser Blinks unter anderem die Sinnfelder der Schulmathematik, der Fantasie und der amerikanischen Philosophen vor. Und alle müssen wieder in einem Sinnfeld erscheinen. Das kann dann nur die Welt, das Ganze sein. Damit sind wir bei einem Gedanken angekommen, den Martin Heidegger in den 1950er Jahren so formulierte: Die Welt ist der Bereich aller Bereiche. Wie wir beim Blobjekt gesehen haben, kann die Welt selbst nicht wieder in einem Sinnfeld erscheinen. Ergo existiert sie nicht. Versuchen wir einmal, uns das Gegenteil vorzustellen. Die Welt erscheint, sagen wir, im Sinnfeld dieser Blinks. Das Sinnfeld dieser Blinks erscheint wiederum zum Beispiel im Sinnfeld deiner Abendlektüre. Damit gehört dasjenige, in dem die Welt erscheint, wieder zur Welt, denn die ist ja das Ganze. Daraus würde folgen, dass die Welt gleichzeitig das Ganze ist und ein bloßer Teil des Ganzen, neben Einhörnern, der Zahl 4 und so weiter. Und das ist ein Widerspruch. Weil die Welt das Ganze ist, darf sie also nicht wieder in einem Sinnfeld erscheinen. Ergo gibt es nur einen Schluss. Sie existiert nicht. Somit haben wir es bei der Welt mit einem Sinnfeld zu tun, das nicht existiert. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass alle anderen Sinnfelder nicht existieren. Blink Nummer 5. Alle Weltbilder sind falsch. Die Welt gibt es also nicht. Nur, ist das wirklich so dramatisch? Immerhin gibt es ja alles andere. Doch eine gravierende Konsequenz hat die Nicht-Existenz trotzdem. Alle bisher bestehenden Weltbilder sind falsch. Denn ein Weltbild setzt voraus, dass die Welt ein einzelner Gegenstand ist, von dem wir uns als Ganzem ein Bild machen können. Ein Beispiel ist der Physikalismus. Das ist die Annahme, dass die Welt gleichbedeutend mit dem Universum ist und somit der Gegenstandsbereich der Physik. Eine allgemeinere Variante davon ist der Naturalismus. Dieser setzt auch Welt und Universum gleich, wobei das Universum diesmal der Gegenstandsbereich aller Naturwissenschaften ist. Doch nicht nur in wissenschaftlichen Weltbildern taucht die Welt als Gegenstand auf. Auch Religionen beruhen darauf. Sie haben etwa die Vorstellung, Gott hätte die Welt in einem Akt erschaffen. Egal ob religiös oder naturwissenschaftlich, in einem Weltbild taucht die Welt stets als ein umrissener, abgeschlossener Gegenstand auf. Das macht diese Ansichten unhaltbar. Der Grund liegt darin, dass man sich von der Welt kein Bild machen kann. Ganz einfach, weil sie nicht existiert. Und man kann sich kein Bild von einer Sache machen, die es nicht gibt. Hier helfen uns wieder die Sinnfelder. Könnte man sich von der Welt ein Bild machen, erschiene sie im Sinnfeld dieses Bildes. Folglich würde sie existieren. Mit einem Vergleich können wir das Problem genauer verstehen. Ein Weltbild ist so ähnlich, als wollte man von der Welt ein Foto machen. Für ein Foto braucht man natürlich einen Fotoapparat. Der Fotoapparat gehört aber selbst auch zur Welt. Er muss also mit aufs Foto. Ein Fotoapparat kann sich natürlich nicht selbst fotografieren. Man könnte höchstens versuchen, ihn mit Hilfe eines Spiegels mit aufzunehmen. Nun gehört das Spiegelbild des Apparats zu unserem Weltbild, beziehungsweise zum Sinnfeld unseres Fotos. Der eigentliche Fotoapparat ist aber immer noch nicht darauf. Wie man es auch dreht und wendet, bekommen wir dasjenige, was das Bild von der Welt macht, niemals mit aufs Bild. Alle Weltbilder scheitern also an ihrem Anspruch, das Ganze zu erfassen. Ihr Problem ist, dass die Welt für sie ein klar abgegrenzter Bereich ist. Diese Erkenntnis können wir aber auch umdrehen. Es ist die Einsicht, dass die Welt wesentlich unabgeschlossen ist. Blink Nummer 6. Außer der Welt gibt es alles, deshalb ist auch der Schein wirklich. Wie wir gesehen haben, sind Weltbilder nicht haltbar, da alles, was es gibt, in einem Sinnfeld erscheinen muss. Die Welt hat dieses Sinnfeld jedoch nicht. Aber wenn wir Hundehütten und Fantasiewesen gleichsetzen, weil beide in einem Sinnfeld erscheinen, ist dann nicht alles bloßer Schein? In der Philosophie gibt es tatsächlich eine lange Tradition, die bezweifelt, dass wir die Dinge so erkennen können, wie sie sind. Diese Skepsis lässt sich gut anhand eines der Lieblingsthemen der Philosophen erklären, den Farben. Der Himmel etwa erscheint uns tiefblau. Aber ist der Himmel wirklich blau? Oder ist es an sich nur Licht in einer bestimmten Wellenlänge, das auf unser Auge trifft? Immanuel Kant spitzte diesen Gedanken radikal zu. Er sagt, wir könnten grundsätzlich nicht erkennen, wie die Dinge an sich sind. Wir können sie nur mit Hilfe von bestimmten Ordnungsprinzipien oder Anschauungsformen wie Zeit und Raum wahrnehmen, die die Welt um uns herum strukturieren. Die Welt erscheint uns dann auf diese Weise geordnet, weil die Anschauungsformen Teil unseres Wahrnehmungsapparats sind. Inwieweit Raum und Zeit aber real sind, ist für uns unmöglich zu sagen. Vielleicht leben irgendwo intelligente Wesen, die die Dinge nicht räumlich und zeitlich strukturiert, sondern ganz anders wahrnehmen. So denkt zumindest ein Kantianer. Doch auch wenn man diese Skepsis beibehält, ist es kein Widerspruch, dass die Dinge in Sinnfeldern erscheinen, also existieren. Dies können wir uns in einem weiteren farblichen Gedankenexperiment klarmachen. Nehmen wir an, die Wissenschaft würde feststellen, dass wir Menschen alle Farben nur verfälscht sehen, etwa weil unsere Linsen wie grüne Gläser funktionieren. Dann wüssten wir, dass uns die Dinge nicht im Sinnfeld der Farben erscheinen, sondern im Sinnfeld der verfälschten Farben. Das würde aber nicht bedeuten, dass unsere Farben nicht existieren. Wenn wir also Wissenschaft betreiben und nachdenken, um zwischen Wirklichkeit und Illusion zu unterscheiden, stellen wir manchmal fest, welche Sinnfelder es sind, in denen die Dinge erscheinen. Es würde sich also das Sinnfeld ändern und nicht die Existenz. Diese Erkenntnis hat eine aktuelle philosophische Strömung, den neuen Realismus, hervorgebracht, die besagt, dass die Dinge und ihre Erscheinungsformen wirklich sind. Für den neuen Realismus gehören beispielsweise all die verschiedenen Erscheinungsformen unserer linken Hand, wie sie aussieht, sich anfühlt, sich bewegt und so weiter, zu ihr. Gleichzeitig sind all diese Erscheinungsformen auch selbst Dinge an sich. Link Nummer 7. Mit Hilfe der Sinnfelder kann man besser verstehen, was ein Kunstwerk ausmacht. Wir erinnern uns. Der Sinn eines Dings ist seine Art des Gegebenseins, seine Erscheinungsweise. Ein besonderer Fall ist der Sinn in der Kunst. Er kann uns helfen, präziser zu fassen, warum Kunstwerke ganz besondere Gegenstände sind. Wenn uns ein gewöhnlicher Gegenstand im Alltag erscheint, dann wird uns meistens nicht gleichzeitig sein Sinn bewusst. Stell dir zum Beispiel vor, du stehst am Bahnsteig und siehst den Zug einfahren. Dir ist dabei aber nicht unbedingt bewusst, dass du siehst, wie der Zug einfährt. Hier erscheint der Zug nicht zusammen mit seinem Sinn. Bei Kunstwerken ist das anders. Hier erscheint zusammen mit dem Gegenstand auch immer sein Sinn. Das Gemälde Schwarzes Quadrat auf weißem Grund von Kasimir Malevich verdeutlicht dies. Zuerst ist dem Betrachter gar nicht klar, mit was für einem Gegenstand er da konfrontiert ist. Man hält das Bild für abstrakt. Dabei zeigt es einen konkreten und genau bestimmten Gegenstand, nämlich ein schwarzes Quadrat auf einem weißen Grundfeld. Dieses Feld eröffnet uns auch die verschiedenen Ebenen des Sinns. Erstens, dass es ein Quadrat vor einem Hintergrund ist. Zweitens zeigt es uns den Sinn, dass es keinen Gegenstand zeigt, der im menschlichen Alltag normalerweise eine Rolle spielen würde. Im Unterschied zu der sonst gegenständlichen Malerei im frühen 20. Jahrhundert. Drittens zeigt es uns den Sinn, dass uns Gegenstände immer vor dem Hintergrund eines Sinnfelds erscheinen. Während uns der Sinn von Alltagsgegenständen, wie eben ein einfahrender Zug, oft verdeckt bleibt, konfrontieren uns Kunstwerke geradezu mit ihrer Sinnhaftigkeit. Doch nicht nur Kunst kann Sinnfragen aufwerfen. Immer da, wo unsere Gewohnheiten und Erwartungen durchbrochen werden, ist der Sinn nicht selbstverständlich. Wir müssen erst zu ihm vordringen. Link Nummer 8. Viele Religionen basieren auf Fetischismus. Unsere Überlegungen über Weltbilder lassen sich auch beim Thema Religion fruchtbar machen. Das heißt nicht, dass Religionen rundweg abzulehnen sind, vielmehr geht es darum, das tradierte Verhältnis zu Gott oder Göttern genauer zu erfassen und zu hinterfragen. In fast allen Religionen werden ein oder mehrere Götter angebetet. Neben dem einen Gott der monotheistischen Religion kann ein solcher höchster Gegenstand auch eine Götterschar wie im Hinduismus oder auch das Universum samt Weltformel für die modernen Atheisten sein. Solche Weltbilder sind jedoch voller Irrtümer, denn wie wir bereits erfahren haben, scheitern diese an ihrem Anspruch, das Ganze zu erfassen. Gott als der höchste Gegenstand könnte nur dann der höchste sein, wenn er zur Welt als Ganzer in Beziehung stünde. Zum Beispiel, indem er sie erschaffen hat, wie das bei einem Schöpfergott der Fall ist, oder wie auch die Weltformel, die erklären soll, wie das Universum entstanden ist. Und damit sind wir wieder mitten in einem Weltbild. Dies ist ein Sinnfeld, in dem die Welt erscheint, etwa als göttliche Schöpfung. Der höchste Gegenstand, was es auch sei, nimmt in solchen Weltbildern die Rolle eines Fetischs ein. Im Fetischismus tun wir so, als wäre ein Gegenstand, den wir selbst gemacht haben, unabhängig von uns und besäße eigene, wundersame Kräfte. Genau wie in den alten Religionen ist das auch beim modernen Wissenschaftsglauben der Fall. Dessen Anhänger denken, dass wir vollständig von den Kräften, die zwischen den Elementarteilchen und in unserem Gehirn wirken, bestimmt werden. Jedoch ist nicht jede Religion notwendig mit einem Weltbild und einem höchsten Gegenstand als Fetisch verbunden. 1799 bezeichnete der Theologe Friedrich Schleiermacher die Religion als Sinn und Geschmack fürs Unendliche. Damit richtete er die Religion auf das Unbegrenzte und Offene aus, statt sie im Korsett eines fetischistischen Glaubens zu belassen. Das Unendliche ist hier das große Ganze, das unabgeschlossene und sich wandelnde Sinnfeld der Sinnfelder. Dafür einen Sinn zu haben, macht die Welt aber nicht wieder zu einem Ding wie bei Weltbildern. Stattdessen geht es darum, das Ganze oder Unendliche als sinnvoll zu begreifen, auch wenn es kein Sinnfeld gibt, in dem es erscheint. Das Ganze hat deshalb Sinn, weil es eine eigene Erscheinungsweise hat. Das Besondere dabei ist, dass wir diese Erscheinungsweise nicht unter eine Regel oder ein Prinzip bringen können. Denn das wäre wieder ein Sinnfeld, in dem das Ganze erschiene, was nicht möglich ist. In diesem Sinne kommt das Religiöse auch ohne Fetisch und Weltbild aus. Denn man muss kein höheres Wesen anbeten, um daran zu glauben, dass die Dinge um uns herum sinnvoll sind. Und das, obwohl es die Welt gar nicht gibt. Das waren die Blinks zu »Warum es die Welt nicht gibt« von Markus Gabriel. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass es die Welt nicht gibt, dafür aber alles andere. Das erkennt man, wenn man den Begriff der Existenz genauer betrachtet. Wenn man die Welt als großen, abgeschlossenen Gegenstand betrachtet, verstrickt man sich schnell in Widersprüche. Deshalb kann es auch nie ein Weltbild geben, das das Ganze erfasst. Hat dir das gefallen? Wir hoffen, diese Blinks waren erhellend. Lass uns gerne wissen, was du über unsere Inhalte denkst. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff »Warum es die Welt nicht gibt« und teile deine Gedanken mit uns.